Was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben den Satz von Ehrenfurcht kennengelernt. Was hat er nochmal ausgesagt? Er hat gesagt, zwei Strukturen sind genau dann M-äquivalent. Was hieß nochmal M-äquivalent? Das hieß, die erfüllen dieselben Sätze der Logik erster Stufe vom Quantorenrang höchstens M. Genau dann, wenn Duplicator eine Gewinnstrategie im M-Rundenspiel auf A und B hat. Und um das Ganze zu beweisen, hatten wir zwischendurch noch die Hintikka-Formeln benutzt. Und wie ist denn das? Die Hintikka-Formel zur Quantorentiefe M für die Struktur A beschreibt die Umgebung, naja, die beschreibt praktisch genau das, was Duplicator im M-Rundenspiel ausspielen kann. Oder die beschreibt genau die, irgendwie fasst die zusammen, welche Sätze der Logik erster Stufe denn von der Struktur erfüllt werden. Also das kann man sich so vorstellen als M-Isomorphie-Typ. So, und was war die Aussage? Die beiden Strukturen sind M-äquivalent, genau dann, wenn die Struktur B diese Hintikka-Formel für A erfüllt. Und um das Ganze zu beweisen, hatten wir hier noch Konstanten dazu getan, nämlich gesagt, wenn wir schon Tupel A-Querstrich und B-Querstrich von Elementen haben, naja, dann gelten die ganzen Äquivalenzen hier auch. Und was hatten wir da? Da hatten wir dann gesagt, die Hintikka-Formel ist eben relativ zu dem Tupel A-Querstrich gebildet und die hat freie Variablen, so viele wie das Tupel lang ist, und in B muss eben das Tupel B-Querstrich die Formel erfüllen. Und dafür haben wir auch den Beweis gesehen letztes Mal. Was wir uns als erstes heute angucken werden, wie ist denn das jetzt, wenn ich weiß, dass Phi ein FO-Sigma-Satz mit Quantorentiefe M, so dass A erfüllt Phi und B erfüllt es nicht. Was weiß ich dann? Dann sagt der Satz von Ehrenfurcht, na, was sagt er mir? Die beiden Strukturen sind nicht M-äquivalent. Das heißt, Spoiler hat eine Gewinnstrategie. Also der Satz von Ehrenfurcht sagt mir, Spoiler hat eine Gewinnstrategie im M-Runden. Ehrenfurcht-Fressé-Spiel auf A und B. Jetzt wüssten wir aber schon gar nicht, wie Spoiler spielen soll. Also wenn ich eine Formel Phi in der Hand habe, die beiden Strukturen unterscheidet. Was ich behaupte ist, an dieser Formel kann ich direkt eine Gewinnstrategie für Spoiler ablesen. Das sollten wir uns merken. Also es gilt sogar, die Formel Phi beschreibt Spoilers Gewinnstrategie. Und das will ich nicht formal sagen, sondern wir gucken uns das mal an einem Beispiel an, das Sie schon kennen. Also wir sagen, A ist der Graph. Und B soll der Graph sein. Und was ist eine Formel, die hier drin gilt, aber da drin nicht? Also besonderes Beispiel, erinnern Sie sich bestimmt, da hatten wir ganz am Anfang, als wir Ehrenfeucht-Frisee-Spiele eingeführt hatten, haben wir uns das Beispiel angeguckt und geguckt. Und wir hatten gesehen, Spoiler kann in 2 Runden sogar schon gewinnen. Und wenn ich mir eine Formel angucke, die in der einen Struktur erfüllt ist und in der anderen nicht, haben Sie einen Kandidaten für so eine Formel? Ja?
Es gibt einen Knoten, der mit allen anderen verbunden ist.
Ganz genau. Und die Formel nehmen wir auch. Also die sagt, es gibt einen Knoten X, sodass für alle Knoten Y gilt. Es gibt eine Kante zwischen X und Y. Oder X gleich Y. Das muss ich noch dazu schreiben. Sonst könnte, also der Knoten X, den wir hier im Sinn haben, ist der. Das hier sagt für alle Knoten Y, das heißt, das muss auch für den selber gelten. Deshalb müssen wir das hier noch dazu tun. Okay. Was weiß ich? A erfüllt Phi und B erfüllt es nicht. Und die Quantorentiefe von Phi ist 2. Was ich behaupte, ist, an so einer Formel hier kann ich schon ablesen, wie Spoiler spielen soll. Und zwar, was mache ich? Okay, ich weiß, die Struktur erfüllt die Formel. Und gucken wir mal an, was dieses B erfüllt nicht Phi. Das heißt, B erfüllt nicht die Formel. Naja, und nicht die Formel. Was ist das, wenn wir das Negationszeichen davor schreiben? Das können wir durchziehen und jeden Quantor gerade umdrehen. Und hier hinten haben wir nicht EXY oder X gleich Y. Und was wusste ich noch? A erfüllt Phi und das ist die Formel. So, die Idee ist, wenn Spoiler die Formel kennt, dann sagt er, okay, wo habe ich den Existenzquantor? Den habe ich hier. Also in A weiß ich, es gibt einen Knoten, der was erfüllt. In B weiß ich, kein Knoten erfüllt es. Können Sie die Tür hinter sich zumachen? Das ist nämlich so ein bisschen laut draußen. Also Spoiler weiß, in der Struktur A kann ich einen Knoten finden. Und den wähle ich als erstes. Also ich wähle einen Knoten für das X hier, sodass der Rest von der Formel erfüllt ist. Und welcher ist das? Das ist in unserer Struktur halt gerade der hier. So, das heißt, was weiß ich jetzt? Ich weiß, A zusammen mit dem Knoten A1 erfüllt die Formel, ich mache das jetzt mal so informell, also das Ding ist jetzt keine Formel mehr, aber ich glaube, Sie wissen, was damit gemeint ist. So, und was weiß ich noch? Ich weiß, B erfüllt das Ding. Das heißt, für jede Antwort, die Duplicator da geben kann, also für jedes B1, das Duplicator wählen kann, ist das hier erfüllt. Weil die Formel gerade gesagt hat, für jede Wahl von einem Knoten B1 hier drin, ist der die Formel da hinten erfüllt. Das heißt, das X ersetze ich hier mal durch B1. Das heißt, egal was Duplicator hier macht, Duplicator hat irgendeinen Knoten gewählt und ich weiß, garantiert wird mit diesem Knoten die Formel erfüllt. Und jetzt guckt, Spoiler, für die nächste Runde, wo ist der Existenzquantor? Der ist hier. Die Formel sagt mir, in dem, was ich bis jetzt schon ausgespielt habe, gibt es einen Knoten, sodass nicht das hier gilt. So, und so einen wählt Spoiler jetzt in der zweiten Runde. Das heißt, jetzt wählt Spoiler hier in der Struktur den Knoten B2. Und was weiß ich? Ich weiß, der hat den so gewählt, dass die Formel hier gilt für y gleich b2. So, und was wissen wir? Weil die andere Struktur das hier erfüllt, gilt für jede Antwort, die Duplicator geben kann. Also für jedes A2, das Duplicator so wählen kann, gilt die Formel hier, wenn ich y durch A2 ersetze. Und jetzt haben wir hier keine Variablen mehr drin. Und was habe ich hier? Naja, die Tatsache, dass ich hier eine quantorenfreie Formel habe und da deren Verneinung, sagt mir direkt, das, was die ausgespielt haben, ist kein partieller Isomorphismus. Weil wenn das ein partieller Isomorphismus wäre, dann müsste die Formel, wenn sie hier gilt, auch da gelten. Und das hier sagt mir halt gerade, das ist nicht der Fall. Die gilt in der einen, aber nicht in der anderen Struktur. Das heißt, was wir uns merken sollten, wenn ich eine Formel habe, die die beiden Strukturen unterscheidet, dann gibt die Formel mir eine Gewinnstrategie für Spoiler. Also Spoiler spielt die Quantoren davon aus und nimmt halt immer die Struktur, bei der gerade der Existenzquantor steht. Ja, wie Spoiler spielen muss, das haben wir gerade durchgespielt. Also Spoiler weiß, die Struktur erfüllt die Formel. Der weiß, es gibt also einen Knoten X, der den Rest der Formel erfüllt. Den Knoten wähle ich hier. Das war der A1. So, und egal was Duplicator macht, weiß ich, dass in der anderen Struktur die Formel hier nicht erfüllt ist. Und dass die Formel nicht erfüllt ist, heißt, es gibt einen Zeugen dafür, dass die nicht erfüllt ist. Und den wählt Spoiler dann in der zweiten Runde in der anderen Struktur. Das heißt, wenn wir so einen Quantorenpräfix sehen, wissen wir schon, erste Runde spielt Spoiler in A, zweite Runde spielt Spoiler in B. Das heißt, bei jedem Quantorenwechsel wechselt Spoiler. Nee, nach der zweiten hat er gewonnen. Genau, also egal was Duplicator hier macht, kann Spoiler in der nächsten Runde einen finden, der nicht verbunden ist. Und Duplicator kann hier aber machen, was sie will. Sie wird verloren haben. So, ich hatte letztes Mal so gesagt, hier mit diesen Hinticker-Formeln, das ist ein notwendiges Übel, das wir in Kauf nehmen, um den Satz von Ehrenfeucht zu beweisen. Die Hinticker-Formeln haben noch eine andere schöne Eigenschaft. Wenn wir die benutzen, können wir nämlich sehen, dass diese Relation hier, und ich mache mal die Tuppel wieder weg, das ist ein bisschen einfacher, nur über Strukturen nachzudenken. Also schreiben wir das wieder in der einfachen Form hier hin. Aus dem Teil hier kann ich folgern, dass diese Äquivalenzrelation nur endlich viele Äquivalenzklassen hat. Und das gucken wir uns mal genauer an. Also das ist die nächste Bemerkung. Also die Relation hat nur endlich viele Äquivalenzklassen. Und zwar für jede endliche funktionenfreie Signatur und jede Zahl m aus n. Was heißt es? Also zwei Strukturen sind äquivalent, wenn sie dieselben Sätze der Quantorentiefe höchstens m erfüllen. Und eine Äquivalenzklasse davon ist eben eine Klasse von Strukturen, die alle äquivalent zueinander sind. Und davon gibt es nur endlich viele Äquivalenzklassen. Das ist was Tolles. Also, dass ich mit Formeln der Quantorentiefe m nicht beliebig viele verschiedene Eigenschaften von Strukturen ausdrücken kann. Also, das halten wir uns nochmal fest. Die Klasse aller Sigma-Strukturen ist daher eine endliche oder eine Vereinigung von endlich vielen Äquivalenzklassen. Und was weiß ich noch? Die Äquivalenzklasse zu der die Struktur A gehört, wird durch gerade die Hinticker-Formel, die für A zur Quantorentiefe m gebildet wird, beschrieben. Also das heißt, wie nennen wir das, die Äquivalenzklasse von A bezüglich m? Das soll die Menge aller b sein, für die gilt, A ist m äquivalent zu b. Und naja, da wissen wir hier oben aus dem Satz von Ehrenfeucht, das ist genau die Menge aller Strukturen B, die diese Hinticker-Formel erfüllen. Und was hatten wir schon gesehen? Wir wissen, es gibt nur endlich viele solche Hinticker-Formeln. Wie hatten wir das zusammengefasst? Das war die Menge der M-Typen mit null freien Variablen. Das war die Menge aller Phi, ich schreibe mal Cm, für die gilt C ist eine Sigma-Struktur. Dass die Menge endlich ist. Also das hatten wir letztes Mal in der Bemerkung zusammengefasst. Das hatten wir auch gebraucht, um überhaupt hier diese Hinticker-Formel zu definieren. Und das ist auch die Begründung, warum ich hier nur endlich viele Äquivalenzklassen habe, weil wir gesehen hatten, es gibt nur endlich viele verschiedene Hinticker-Formeln und jede Hinticker-Formel beschreibt mir genau eine Äquivalenzklasse. So, und was kann ich daraus schließen? Wenn ich irgendeinen FU-Satz Psi bekomme, was ist die Menge aller Strukturen A für die gilt A ist eine Sigma-Struktur mit, also eine, die das Psi erfüllt. Was weiß ich? Diese Menge ist abgeschlossen unter M-Äquivalenz. Und das heißt, dass diese Menge ist eine endliche Vereinigung von Äquivalenzklassen. Von der Äquivalenzrelation. Und welches M nehmen wir da? Das ist gerade die Quantorentiefe von der Formel. Und das heißt, eine Struktur erfüllt die Formel, wenn sie eine von den Hintikka-Formeln erfüllt, die zu Strukturen in der Klasse gehören. Das heißt, ich kann so eine Formel auch immer schreiben als Veroderung von geeigneten Hintikka-Formeln. Das sollten wir vielleicht noch festhalten. So, insbesondere, wie viele verschiedene Sätze der Quantorentiefe M kann ich finden? Syntaktisch kann ich da unendlich viele finden. Sätze der Quantorentiefe M kann ich halt x ungleich x und x ungleich x und x ungleich x irgendwie 100 Mal hintereinander schreiben und kriege 100 verschiedene Formeln syntaktisch gesehen, die natürlich alle äquivalent sind. Und mit der Beobachtung hier kriegen wir, dass es bis auf Äquivalenz nur endlich viele Formeln gibt der Quantorentiefe höchstens m. Also es gibt nur endlich viele paarweise nicht äquivalente FO-Sigma-Sätze der Quantorentiefe. Kleiner gleich M. Das kann ich also auch daraus folgern, dass ich weiß, diese Hintikka-Formeln beschreiben mir irgendwie das, was ich mit Sätzen der Quantorentiefe M beschreiben kann. So, dann hatten wir letztes Mal schon ein Korollar gesehen. Das hatte die Nummer 417, glaube ich. Wie sah das aus? Es hat gesagt, S soll eine Klasse von Strukturen sein. Sigma soll eine endliche, funktionenfreie Signatur sein. C war eine Teilklasse von S, und zwar eine Klasse von Sigma-Strukturen. Und was hatten wir letztes Mal gezeigt? Was hatten wir da gezeigt? Wir hatten gezeigt, C ist nicht FO definierbar in S, falls es für jede natürliche Zahl m Sigma-Strukturen am in c, bm in s ohne c gibt, sodass Duplikator eine Gewinnstrategie hat im M-runden Spiel auf A und B. Das war das Korollar, was wir letztes Mal da stehen hatten. Also das war die Aussage, was heißt dieses Falls? Das heißt, wenn das da unten erfüllt ist, ist das nicht FO definierbar. Was man sich jetzt natürlich fragen kann, also wir hatten gesehen, das hier ist ein Werkzeug, um zu zeigen, dass bestimmte Sachen nicht FO definierbar sind. Da hat man gesagt, ich zeig halt, für jede natürliche Zahl m gibt es diese Strukturen, sodass Duplikator gewinnt. Was wir jetzt natürlich schon gerne wissen würden, ist, ob dieses Werkzeug immer funktioniert. Also im Moment könnte es ja sein, dass ich damit was viel Stärkeres zeige. Und was ich gerne hätte, ist ein Werkzeug, mit dem ich, also bei dem ich weiß, wenn das nicht definierbar ist, funktioniert das Werkzeug auch. Und das ist tatsächlich der Fall. Also das werden wir jetzt auch zeigen und das ist ganz einfach, wenn wir die Sache hier mit den Hinticker-Formeln benutzen. Also hier haben wir eine Aussage A und hier haben wir eine Aussage B. Und die Behauptung, die ich hier aufstelle, Aussage A gilt genau dann, wenn Aussage B gilt. Das heißt, wenn Sie zeigen wollen, irgendwas ist nicht FO definierbar, dann sollte das Werkzeug auf jeden Fall im Prinzip funktionieren. Die Frage ist immer noch, wie konstruieren Sie die Strukturen und wie zeigen Sie, dass es eine Gewinnstrategie gibt. Das ist oft ziemlich schwer. Aber im Prinzip muss das Werkzeug funktionieren. Und das Korollar hat jetzt auch eine andere Nummer. Das heißt, wie heißt es? 424. Also das wollen wir beweisen und was wir schon wissen, von B nach A, das hatten wir schon gemacht, nämlich im Korollar 417. Also jetzt wollen wir die andere Richtung zeigen. Und nehmen wir mal an, B gilt nicht. Was heißt das? Das heißt, es gibt eine Zahl n. Also das heißt, die Verneinung davon heißt, es gibt eine Zahl m, sodass für alle Sigma-Strukturen, die m-äquivalent sind, gilt, die sind beide in C oder beide nicht in C. Okay, das halten wir uns mal fest. Zunächst mal sollten wir uns überzeugen, dass das tatsächlich der Fall ist. Also wenn das hier nicht gilt, dann kann ich eine Zahl m finden, sodass für alle Sigma-Strukturen am aus c, bm aus s ohne c gilt, die sind nicht äquivalent. Das heißt, für alle Sigma-Strukturen, die äquivalent sind, gilt, die sind beide aus c oder beide nicht aus c. Das heißt, das, was ich hier behaupte, ist tatsächlich die Kontraposition von dem da unten. So, und was weiß ich? Der Satz von Ehrenfeucht sagt mir, diese Gewinnstrategie im M-Rundenspiel für Duplicator ist dasselbe wie die M-Äquivalenz. So, und was sagt dieses jetzt? Dieses Ding sagt mir, die Klasse C ist abgeschlossen unter M-Äquivalenz. Das heißt, die Klasse C ist eine Vereinigung von Äquivalenzklassen. Das heißt, C ist eine Vereinigung von Äquivalenzklassen von dieser Relation der M-Äquivalenz. Und, naja, und das Ding wird durch den FO-Sigma-Satz definiert, den ich jetzt hier hinschreibe. So, wie sieht der Satz aus? Der soll eine Veroderung sein über alle M-Hintikker-Formeln, für die gilt, A ist eine Sigma-Struktur mit A aus C. Und das wird relativ zu S durch den Satz definiert. Also gucken wir uns das nochmal an. Warum stimmt das? Wenn ich irgendeine Struktur aus S kriege und die in C drin ist, dann ist deren Hintikker-Formel auch in der Veroderung hier genannt. Das heißt, jede Struktur in C erfüllt diesen Satz hier. So, und wie ist das umgekehrt, wenn ich eine Struktur habe aus S ohne C? Warum erfüllt der nicht den Satz? Naja, wenn doch. Also angenommen, ich habe eine Struktur B, die ist in S, aber nicht in C. Angenommen, B erfüllt den Satz. Dann erfüllt B eins von diesen Veroderungsgliedern. Das heißt, B erfüllt die Hintikker-Formel von einer Struktur, die in C drin ist. Dann muss B aber M-äquivalent sein zu der Struktur A, zu der die Hintikker-Formel gehört. Und dieses Ding hier sagt mir, wenn es M-äquivalent ist, muss es auch drin sein. Das heißt, diese Formel hier definiert mir tatsächlich genau die Klasse C. Also somit ist C FO definierbar in S. Und damit haben wir unseren Widerspruch, weil von A nach B und A ist die Annahme, dass es nicht definierbar ist. Okay, wir werden uns als nächstes wieder ein paar Beispiele angucken. Und zwar von Klassen, die nicht FO definierbar sind. Das habe ich letztes Mal schon gesagt, da hatte ich was von Graphzusammenhang oder von Erreichbarkeit erzählt. Und das gucken wir uns jetzt an. Und da werden wir eine Beweismethode kennenlernen, bei der ich jetzt nicht mehr von neuem eine Gewinnstrategie für Duplicator finden muss, sondern bei der ich Dinge, die ich schon weiß, benutzen kann und das, was ich zeigen will, per Reduktion auf das, was ich schon weiß, dann zeigen kann. Und gucken wir uns mal an, was wir jetzt machen wollen. Das ist ein Kapitel, das nennt sich logische Reduktionen. Und unser Ziel ist, den folgenden Satz zu beweisen. Die Kurzform von dem Satz ist, Graphzusammenhang ist nicht FO definierbar. Und Erreichbarkeit auch nicht. Also das ist das, was man sich merken sollte als Aussage, um das präzise zu machen. Wir hatten da oben ja gesagt, ich nehme eine Klasse von Strukturen und sage, die ist definierbar in einer anderen Klasse. Und die nehmen wir uns mal her. Also ich sage, sei dieses hier, uGraphs für undirected graphs. Also das soll die Klasse aller endlichen ungerichteten Graphen sein. Was heißt das? Das heißt, aller Strukturen, nenne ich jetzt auch mal G, die haben eine Knotenmenge und eine Kantenmenge. Die Knotenmenge soll endlich sein. Und ja, wie repräsentiere ich einen ungerichteten Graphen? Das mache ich durch einen Graphen, dessen Kantenrelation symmetrisch ist. Das heißt, für jeden Knoten für alle Knoten V und W gilt. Also es gibt keine Schleife. Und wenn es eine Kante in die eine Richtung gibt, also von V nach W, dann gibt es auch eine in die Rückrichtung, also von W nach V. Also das sind für mich die Strukturen, die die ungerichteten Graphen repräsentieren. Und dann definiere ich eine zweite Klasse von Graphen, die nenne ich Con für Connected Graphs. Das soll also die Klasse aller endlichen ungerichteten zusammenhängenden Graphen sein. Und was jetzt die Aussage von dem Satz ist, dieser Graphzusammenhang, also die Klasse Con, ist nicht FO definierbar in der Klasse aller endlichen ungerichteten Graphen. So, und für Erreichbarkeit mache ich was Ähnliches. Ich schaffe mir eine Klasse von Strukturen, die, naja, die Eingabe für so ein Erreichbarkeitsproblem repräsentieren soll. Was kriege ich da? Ich kriege einen gerichteten Graphen und zwei Knoten, S und T. Und ich will wissen, gibt es einen Pfad von S nach T. Das heißt, dafür schaffe ich mir hier, das ist die zweite Aussage von dem Satz, L-Graphs, das heißt L für Reachability, und das sollen Eingaben für das Reachability-Problem sein. Also das soll die Klasse aller endlichen Graphen, also aller endlichen Gerichteten, jetzt wieder eine Knotenmenge und eine Kantenmenge und außerdem zwei ausgezeichnete Knoten, S und T. Das heißt, S und T sind Konstanten, die in dem Graphen eben entsprechend durch Knoten repräsentiert werden. So, und die Teilklasse Reach für Reachability ist eben die Klasse aller solchen Graphen, bei denen es einen Weg von S nach T gibt. Also das soll die Klasse aller G aus R Graphs sein, in denen es einen Weg von S nach T gibt. Und das, was der Satz mir wieder sagt, Erreichbarkeit ist nicht definierbar. Das heißt, ich kann keine Formel der Logik erster Stufe finden, die sagt, es gibt einen Weg von S nach T. Also das heißt, diese Klasse Reach ist nicht FO definierbar in der Klasse R-Graphs. Ich bin so ein bisschen unglücklich mit den Bezeichnungen. Also das hier Con zu nennen, das ist in der Literatur einfach Standard, dass man Connectivity schreibt. Deshalb fand ich das jetzt blöd, das irgendwie ins Deutsche zu übersetzen, und dann ist es was, was Sie in den Büchern nicht wiederfinden. Das ist, um das in so einer Vorlesung auszusprechen, so ein bisschen ärgerlich, wenn man hier die englischen Begriffe hat, aber auf Deutsch sich unterhält, aber das ist einfach so. Wir machen jetzt 5 Minuten Pause, danach gucken wir uns an, wie man das beweist. Und das Tolle ist, wir müssen nicht mehr spielen, sondern wir werden das zurückführen auf das, was wir über die linearen Ordnungen schon wissen. Also Sie könnten das auch mit einem Ehrenfurcht-Fressé-Spiel machen, müssen Sie aber nicht. Und das heißt, jetzt ist Pause und in 5 Minuten geht es weiter. Okay, gucken wir uns mal an, wie das geht. Also wir wollen zeigen den Teil A. Und ich schreibe das schon mal hin, der Teil B ist eine Übungsaufgabe. Und wenn Sie den Beweis von A verstanden haben, dann können Sie auch den von B. Und mir geht es dabei jetzt auch nicht nur darum, dieses Resultat zu zeigen, dass Zusammenhang nicht definierbar ist, sondern Ihnen auch die Beweismethode dabei nahezubringen. Und wie gesagt, man nennt das Reduktion, weil ich das reduzieren will darauf, dass ich weiß, dass schon eine andere Eigenschaft nicht definierbar ist. Und was wir machen ist, angenommen, ich hätte eine Formel. Also angenommen, Connectivity wäre FO definierbar in der Klasse aller ungerichteten Graphen durch eine durch einen FOE-Satz, wie habe ich den hier genannt? Phi. Also das heißt, für alle ungerichteten Graphen G gilt, G erfüllt die Formel genau dann, wenn G zusammenhängend ist. So, unser Ziel ist, wir wollen diese Formel nutzen, um einen FU-Kleinergleichsatz zu konstruieren, der mir für eine lineare Ordnung beschreibt, dass sie gerade länger hat. Und das wissen wir schon, dass es das nicht gibt. Also wir wollen FO kleiner Gleichsatz Psi konstruieren. So dass für alle endlichen linearen Ordnungen A gleich A kleiner gleich A gilt, A erfüllt den Satz Psi, genau dann, wenn diese lineare Ordnung gerade Kardinalität hat. Und davon wissen wir bereits, dass das nicht geht. Also aus dem Satz 4,18 ist bereits bekannt, dass es eine solche Formel Psi nicht geben kann. Das heißt, wenn wir das schaffen, also wenn ich Ihnen aus diesem FO-Satz, der über Graphen spricht, von dem ich annehme, dass er Zusammenhang charakterisiert, wenn ich den so umbauen kann, dass ich einen Satz kriege, der über lineare Ordnungen spricht, und sagt, die lineare Ordnung hat gerade Länge, dann bin ich fertig. Dann habe ich nämlich einen Widerspruch gekriegt. Wir wissen schon, dass es keinen Satz gibt, der lineare Ordnungen gerader Länge beschreibt. Okay. Also ich hätte gerne so einen Satz, der spricht über lineare Ordnungen. Und die Idee, die ich dabei habe, ist, ich würde gerne, wenn ich eine lineare Ordnung kriege, mir darauf einen Graphen vorstellen. Also was ich jetzt mache in dem Beweis, ich werde jeder linearen Ordnung einen Graphen zuordnen, sodass dieser Graph, naja, dass die Frage, ob der Graph zusammenhängend ist, davon abhängt, ob die lineare Ordnung gerade oder ungerade Länge hat. Also, um diesen Satz Psi zu konstruieren, ordnen wir jeder endlichen linearen Ordnung A einen Graphen den nenne ich mal, habe ich den da genannt? G und ein A. So, das gilt. GA ist zusammenhängend. Genau dann, wenn Betrag A, na, da können wir uns entscheiden, ob das gerade oder ungerade sein soll. Das gucken wir uns nachher an, ob wir es für gerade oder für ungerade gemacht haben. Und die Skizze, die ich dazu habe, also wie ist das, wenn ich eine lineare Ordnung habe? Auf Knoten 1, 2, 3, 4, nehmen wir mal die. Also das soll eine lineare Ordnung sein, 1 kleiner gleich 2, kleiner gleich 3 und so weiter. Die Idee ist, der Graph, den ich der linearen Ordnung zuordne, der soll von jedem Element eine Kante zum übernächsten ziehen. Und was das übernächste ist, kann ich in Logik erster Stufe ausdrücken. Das heißt, von der 1 auf die 3, von der 2 auf die 4, von der 3 auf die 5. So, und außerdem setze ich noch künstlich dazu eine Kante von vom ersten aufs letzte. So, und wie sieht es aus, wenn ich eine Struktur habe mit einem Element mehr? Naja, ich habe hier auch von 1 auf 3, von 2 auf 4, von 3 auf 5, von 4 auf 6 und außerdem diese künstlich dazugesetzte Kante von vorne nach hinten. Das heißt, wenn wir uns das angucken, das Ding hier ist wirklich zusammenhängend. Das hier hat zwei Zusammenhangskomponenten. Also was heißt das präzise? Wir sagen, also sei A eine lineare Ordnung. Mit A gleich A1 bis an, wobei n irgendeine Zahl größer gleich 1 ist und a1 soll kleiner als a2 und so weiter kleiner an sein und dann ist unser Graph GA der Graph mit naja, derselben Knotenmenge. Und Kantenmenge, was haben wir da? Ich habe eine Kante zwischen A1 und AN. Und ich habe Kanten von AI nach AI plus 2 für alle 1 kleiner gleich I kleiner gleich, hier habe ich I plus 2 kleiner gleich N minus 2. So, und damit das Ganze jetzt formal so ein ungerichteter Graph ist, muss ich noch die Kanten in die anderen Richtungen dazu nehmen. Und das tue ich hier. Und wir haben das genau so definiert. Also man sieht leicht. Das gilt, der Graph ist zusammenhängend. Genau dann, wenn die lineare Ordnung eine gerade Länge hat. So, was würde ich jetzt gerne machen? Also ich weiß, meine Formel Phi hier ist eine, die über Graphen spricht. Und das Ziel, das ich jetzt habe, also das Ziel jetzt, konstruiere die Formel Psi aus der Formel Phi so, das gilt, wenn ich über der linearen Ordnung die Formel Psi auswerte, dann tue ich dasselbe, wie wenn ich über den zugehörigen Graphen die Formel Phi auswerte. Und was muss ich dazu machen? Also wie ist das? Psi ist eine Formel, die über lineare Ordnungen spricht. Phi ist eine Formel, die über Graphen spricht. Die Formel haben wir schon in der Hand, die über Graphen spricht. Ich will aus einer Formel eine andere Formel bauen. Das heißt, einen Isomorphismus kann ich da irgendwie nicht einbauen. Aber ich würde gerne jedes Mal, wenn die Formel hier sagt, es gibt eine Kante zwischen Knoten X und Knoten Y, würde ich die spezielle Kantenrelation hier einsetzen, die ich mir hier definiert habe. Also was ich mache, Psi entsteht aus der Formel Phi, indem in Phi jede atomare Formel der Form EXY ersetzt wird durch die FU kleiner gleich Formel. Durch welche würde ich die ersetzen? Durch eine Formel, die mir in der linearen Ordnung sagt, da ist eine Kante von hier nach da. Also die nennen wir mal Chi unten E von XY. Und wie definieren wir die? Was soll die Formel besagen? X ist das kleinste und Y das größte Element. Das wäre die Kante, die ich von ganz vorne nach ganz hinten habe. Also bezüglich der linearen Ordnung. Oder umgekehrt. Das heißt, y ist das kleinste und x ist das größte. Das ist das, was wir hier hatten, dass wir die Kante ja in beiden Richtungen haben wollen. Also das schreiben wir auch mal hin. Also hier die Aussage, y ist das kleinste und x das größte Element. So, oder was ist der andere Fall, in dem ich eine Kante habe? X ist kleiner gleich y und es gibt genau einen Knoten dazwischen. Also x ist nicht gleich y und es gibt genau ein z, sodass x kleiner z kleiner y ist. So, und jetzt müssen wir auch wieder dafür sorgen, dass die Kante in der Rückrichtung auch da ist. Das heißt analog hier y kleiner gleich x und nicht y gleich x. Und es gibt genau ein z, sodass y kleiner z kleiner x ist. Das heißt, diese Formel hier, und Sie wissen, wie man das hier in Logik erster Stufe übersetzt, das können wir uns jetzt sparen. Diese Formel hier, die beschreibt uns genau die Kantenrelation von dem Graphen. So, und was habe ich jetzt, wenn ich in der Formel die Graphzusammenhang beschreibt? Jedes Mal, wenn die Formel hier sagt, es gibt eine Kante zwischen zwei Knoten, dieses Ding hier einsetzt, dann kriege ich eine Formel, die, wenn sie über der linearen Ordnung ausgewertet wird, so tut, als würde die Originalformel über dem entsprechenden Graphen, den wir uns da überlegt haben, ausgewertet werden. Also, das schreiben wir uns auf. Beachte. Wenn ich jetzt diese neue Formel in der linearen Ordnung auswerte, tue ich genau dasselbe, wie wenn ich die alte Formel über dem entsprechenden Graphen auswerte. Okay. Und was hieß das? Da hatten wir angenommen, Phi beschreibt Graphzusammenhang. Also das ist genau dann der Fall, wenn GA zusammenhängend ist. Und laut unserer Konstruktion von dem Graphen ist das genau dann der Fall, wenn die lineare Ordnung gerade Länge hat. So, und damit sind wir fertig. Wir haben vorher schon gesagt, wenn wir so einen Satz finden, dann haben wir einen Widerspruch. Also da haben wir unseren Widerspruch. Zu dem Satz 4. Welche Nummer hat der? 18. Und auf so eine Art können Sie für ganz viele andere Probleme auch vorgehen. Also wenn Sie jetzt zeigen wollen, dass Erreichbarkeit nicht FO definierbar ist, können Sie ganz genauso anfangen. Also wo haben wir da angefangen? Also angenommen, ich hätte eine Formel für Erreichbarkeit, dann ist das Phi jetzt halt eine für Erreichbarkeit. Die Idee, naja, da müssen Sie sich überlegen, auf was wollen Sie das reduzieren. Sie können es auf lineare Ordnung reduzieren, Sie können es vielleicht auch auf Zusammenhang reduzieren. Also Sie können es auf irgendein Problem reduzieren, von dem Sie jetzt schon wissen, dass es nicht definierbar ist und müssen sich halt entsprechende Graphen überlegen. Wenn Sie in Bücher reingucken, das wird manchmal so beschrieben, wie wir es hier gemacht haben. Also ich finde, am besten kann man sich das an so Beispielen überlegen und dann halt selber an anderen Beispielen machen. Man kann sich da auch einen Begriff dazu schaffen, der dann First-Order-Reduktion heißt. Der Begriff sieht ziemlich hässlich aus. Also dass man sich Formeln spendiert, also dass ich eine Struktur über einer Signatur interpretieren kann in einer Struktur über einer anderen Signatur, dass ich für jedes Symbol in der Signatur mir eine Formel schaffe und dann irgendwie Strukturen übersetzen kann. Also das sieht sehr formal aus, wenn Sie in das Buch von Ebbinghaus Flumm reingucken, da wird es auch formalisiert. Man muss sich da immer genau überlegen, was wo passiert, und am Ende ist es genau die Idee, die wir uns hier überlegt haben. Also ich will hier den Formalismus nicht für Sie einführen, weil Sie an einfachen Übungsaufgaben das einfach so machen können. Bei Forschungsarbeiten habe ich das schon oft benutzt. Also das ist dann so eine Seite Schreibarbeit, um den Formalismus einzuführen. Und dann kann man das aber so als einen Hammer benutzen, mit dem man auf alle möglichen Probleme draufhauen kann. Und das werden wir in den Übungsaufgaben auch sehen. Da kriegen Sie jetzt nicht auf dem Blatt von heute, aber auf dem, dass Sie nächste Woche bekommen, gibt es ein paar Aufgaben, die Sie mit den logischen Reduktionen dann auch beweisen sollen. Okay, und das, was ich gerade erzählt habe, ist in der Bemerkung 426 zusammengefasst. Das schreibe ich jetzt nicht nochmal alles an. Aber das ist wirklich ein super Werkzeug. Also das sollte man in seinem Werkzeugkasten haben und auch benutzen. Wie ist denn das, wenn wir, also jetzt haben wir gezeigt, Graphzusammenhang ist nicht definierbar. Überlegen wir uns mal, wenn wir das auf andere Art zeigen wollten. Also wenn ich das einfach so mit Ehrenfeucht-Fressé-Spielen zeigen will. Was würde ich dann machen? Ich würde für jede natürliche Zahl m einen Graphen finden wollen. Als Bemerkung zusammen. Das steht nicht so im Skript drin. Das finde ich nur ganz nett, das auch mit Ihnen durchzusprechen. Also Nachweis, dass Zusammenhang Nachweis für die Aussage Connectivity ist nicht FO definierbar in der Klasse aller ungerichteten Graphen mittels Ehrenfeucht-Fressé-Spielen. Was würden wir da machen? Was wissen wir? Naja, es reicht, Folgendes zu zeigen. Für jede natürliche Zahl m gibt es endliche ungerichtete Graphen am und bm, so das gilt. Am ist zusammenhängend. BM nicht, aber Duplicator hat eine Gewinnstrategie auf dem M-Rundenspiel. natürliche Zahl m. Wähle am und bm wie folgt. Ja. Und welchen Graphen nehmen Sie da? Also das ist das, was wir so beim Nachdenken auf dem Schmierzettel machen. Also gucken wir mal. AM, irgendein Graph auf M Knoten, der zusammenhängend sein sollte. Ich male mal den erstbesten hin, der mir einfällt. Das wären M Knoten. Und die Idee, den jetzt einfach zu kopieren, das sind zwei Kopien von AM. So, wie ist das, wenn wir jetzt spielen? Sie sind Duplicator, Sie wollen gewinnen im M-Rundenspiel. M ist jetzt 5. Was mache ich als Spoiler? Ich setze einen Stein hier drauf. Knoten vom Grad 1. Sollten Sie einen von den Endknoten wählen, dann setze ich einen da drauf. Noch einen Knoten vom Grad 1. Sie nehmen hier wieder einen von den Endknoten. Und danach setze ich als Spoiler hier auf einen dritten Knoten vom Grad 1. Und dann haben Sie als Duplicator verloren. Also das ist beim Basteln von den richtigen Graphen immer so ein Kunststück. Und man fängt genauso an. Man hat eine erste Idee, malt sich das hin, überlegt und sieht dann, diese Endstücke hier machen Probleme. Weil, genau. Dann habe ich also hier das und da das. Und dann habe ich als Spoiler in der Tat keine Chance. Also wie sieht es aus? Alle Knoten hier sehen so lokal gleich aus. Also wenn ich von einem Knoten aus ein Stück in die Richtung gucke und ein Stück in die Richtung und nicht allzu weit gucken kann, dann ist ein Knoten hier, sieht genauso aus wie einer da oder einer da. Und wenn Sie sich überlegen, wenn die beiden Dinger hier lang genug sind, dann kann ich M-Runden gewinnen. Jetzt ist es so, wenn wir hier nur M-Knoten haben, was kann Spoiler dann machen? Der kann wieder, also der wählt am Anfang hier irgendein Element. Irgendeins, das weiß ich, die sind ja eh alle praktisch gleich. Duplicator wählt irgendeins da. So, und jetzt kann Spoiler mit so einer Art binärer Suche, so was Ähnliches wie das, was wir bei den linearen Ordnungen gemacht hatten, den Logarithmus von m vielen Runden ausspielen, dass, also kann den Kreis hier irgendwie ausspielen. Das heißt, was ich als Spoiler machen würde, in der ersten Runde hier was wählen. In der zweiten Runde würde ich mal ein Steinchen da drauf setzen. Naja, Duplicator bleibt nichts anderes übrig, als irgendwo hier drin was zu wählen. Der wird wahrscheinlich einen nehmen, der möglichst weit weg ist von dem. Das ist hier jetzt der da. Und jetzt mache ich das Spiel im Prinzip dasselbe, was ich auf den linearen Ordnungen gemacht habe. Die nächsten Runden nehme ich um hier, also ich gucke, wo zwischen der Abstand hier kleiner ist, in welcher Richtung, und spiele das aus und halbiere immer das, wo ein Fehler ist. Und werde nach ungefähr Logarithmus von m Runden, wird Spoiler gewonnen haben. Naja, aber uns zwingt ja niemand, hier M-Knoten zu nehmen. Nehmen wir halt 2 hoch M-Knoten. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Also da kann ich, ich will hier ja auch nicht das Kleinste finden, dass es tut, sondern kann mir da auch Sicherheitsabstand nehmen und kann hier irgendwie 9 hoch m nehmen oder sowas und das damit hinkriegen. Und das kann man tatsächlich auf eine ähnliche Art, wie wir es für die linearen Ordnungen gemacht hatten, kann man beweisen, dass wenn der Kreis hier lang genug ist, relativ zur runden Zahl, dass dann Duplikator eine Gewinnstrategie hat. Und was wir jetzt im nächsten Abschnitt kennenlernen werden, ist ein Werkzeug, das mir hilft, so Strukturen anzusehen direkt, ob Duplikator eine Gewinnstrategie hat. Also das wird uns so ein hinreichendes Kriterium dafür geben. Das ist nicht eine Genau-Dann-Wenn-Charakterisierung, aber das ist ein Kriterium, das sagt, wenn die Knoten alle lokal irgendwie gleich aussehen, oder wenn es für jeden Knoten hier einen gibt, der lokal das, was man von dem Knoten so in ein paar Schritten erreichen kann, dass das identisch ist zu was, was ich hier unten auch finden kann, dass dann garantiert Duplikator eine Gewinnstrategie hat. Und den Satz schreibe ich Ihnen schon mal hin. Und das ist auch der nächste Abschnitt. Also was hat das für eine Nummer? 4.4. Der Satz von Hanf. Wir werden das nächste Mal jede Menge Notationen einführen. Ich würde Ihnen aber gerne den Satz schon mal hinschreiben. Also das ist das, was wir als Satz 4.28 haben. Das ist tatsächlich der Satz von Hanf. Der gilt für funktionenfreie Signaturen. Also sei Sigma eine funktionenfreie Signatur. Und seien A und B Sigma-Strukturen. Und sei M irgendeine natürliche Zahl. Und der Satz sagt, falls 3 Bedingungen gelten, dann hat Duplikator eine Gewinnstrategie. Also der Satz gibt uns eine hinreichende Bedingung dafür, dass Duplikator gewinnt. So, und was sind diese 3 Bedingungen? Die erste sagt, es gibt eine Zahl, die nennen wir mal E, hat nichts mit der Eulerschen Zahl zu tun. Irgendeine Zahl E größer gleich 1, sodass jede 3 hoch M Umgebung eines Elements in A oder B höchstens E-Elemente enthält. So, jetzt ist 3 hoch M-Umgebung ein Begriff, den haben wir noch nicht definiert. bei so Graphen ist, glaube ich, klar, was die 3 hoch m Umgebung sein sollte. Also wenn ich hier einen Knoten habe und alle Knoten angucke, die in der einen Richtung Abstand kleiner gleich 3 hoch m haben oder in der anderen Richtung Abstand kleiner gleich 3 hoch m, dann ist das halt die 3 hoch m Umgebung. Also das heißt, ich gucke mir an, alle Knoten, die die Distanz höchstens 3 hoch m haben zu dem Knoten, der mich interessiert. Und die Umgebung ist eben die, der Graph eingeschränkt nur auf diese Knoten, in, die nah genug dran sind. Also was wir hier sagen, diese 3 hoch m Umgebungen sollen irgendwie endlich sein. Das heißt, wenn wir hier endliche Strukturen haben, dann ist die erste Bedingung schon mal geschenkt. Aber der Satz von Hanf gilt eben auch für unendliche Strukturen. Und da wird hier aber gefordert, dass zumindest diese Umgebungen alle klein sind. Also endlich groß sind. Okay, was sagt die zweite Bedingung? Die sagt, für jeden 3 hoch m Umgebungstyp Rho. So, was ist ein 3 hoch m Umgebungstyp? Für mich ist es hier in so einem Graphen genau der Teilgraph, der induzierte Teilgraph auf allen Knoten, die nah genug dran sind. Das heißt, das, was ich kriege, wenn ich hier nur die Knoten angucke, die in der Nähe von dem sind, der mich interessiert, und alles andere von dem Graphen wegschmeiße. Also sowas ist ein 3 hoch m Umgebungstyp. So. Und die Bedingung, die ich hier habe, dieses hier sagt mir, die Anzahl der Knoten in dem Graphen A, die den Typ Rho haben. Also das können wir uns schon mal dazu schreiben. Also das ist die Anzahl der Elemente A aus dem Universum von der Struktur A, deren 3 hoch m Umgebung den Typ Rho haben. Das heißt, wie sieht es hier aus? In diesem Kreis, wenn der Kreis die Länge größer als 2 mal 3 hoch m plus 1 hat, ist der 3 hoch m Umgebungstyp immer so, also von jedem Knoten der 3 hoch m Umgebungstyp ist so ein Pfad, wo der Knoten in der Mitte sitzt. Das heißt, die Anzahl ist die Anzahl der Knoten hier drin. So, und wir haben hier tatsächlich die eine Bedingung oder also die Anzahl von Knoten vom selben Typ für jeden Typ ist gleich oder aber groß genug. Und groß genug heißt Anzahl in A und Anzahl in B ist größer gleich m plus k mal e. Wobei k die Anzahl der konstanten Symbole. In der Signatur ist. So, und dann haben wir eine dritte Bedingung. Die sagt, die Signatur enthält keine konstanten Symbole. Oder es ist was erfüllt, was wir uns noch angucken werden. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht heute noch machen. Aber Sie sehen, wenn wir den Satz hier haben, können wir den hier für dieses Beispiel prima anwenden. Also bei Rundenzahl m, nehme ich hier einfach zwei Kreise, die beide hinreichend lang sind. Und zwar so, dass die 3 hoch m Umgebungen von jedem Knoten tatsächlich so ein Pfad sind. Und dann weiß ich, naja, dieser erste Fall, den habe ich hier nicht, weil der Umgebungstyp kommt hier unten doppelt so oft vor wie da. Aber was kann ich dann machen? Ich kann einfach sagen, ich habe einen riesig großen Kreis und zwei jeweils halb so große Kreise. Und solange die immer noch groß genug sind, passt das. Oder ich hätte halt hier diese zweite Bedingung, da muss ich genau zählen und das kriegt man auch hin. Wenn ich da die Längen von den Kreisen entsprechend wähle, kann ich auch da mit dem Satz von Hanf sagen, ich kann hier zwei Strukturen finden, bei denen Duplikator eine Gewinnstrategie hat. Also das ist das, was wir uns in der nächsten Vorlesungsstunde angucken wollen. Da müssen wir zunächst diese ganzen Begriffe klären. Was ist jetzt bei Strukturen, die keine Graphen sind? Was ist da eine 3 hoch m Umgebung? Was genau ist so ein Typ? Wie ist das hier genau definiert? Und dann, nachdem wir uns ein paar Vokabeln geschaffen haben, werden wir den Satz hier beweisen und später werden wir den auch anwenden können, um wieder Nicht-Ausdrückbarkeit von allen möglichen Dingen zu zeigen. Ja? Also die Zahl E sagt, wie viele Elemente sind in der 3 hoch m Umgebung von einem Knoten. Wie sieht es hier aus? Plus 1. Der eine, der in der Mitte sitzt. Also das E würde ich hier als 2 mal 3 hoch m plus 1 wählen. Okay, ich habe Ihnen ein Übungsblatt noch mitgebracht. Das lege ich hier vorne hin. Ansonsten haben Sie ja gleich noch die Übungsstunde. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Dienstag sehen. Und ja, dieser Beweis von dem Satz von Hanf, das ist auch eins von den Highlights. Also das ist richtig hübsch. Das ist jetzt mal ein Beweis, der nicht so per Induktion nach irgendwie Formelaufbau oder sonst was geht. Also eine Induktion haben wir da natürlich auch drin, aber da sind hübsche Ideen dahinter, die jetzt nicht nur so Symbolmanipulationen sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.